SRF 3.
Weitere Maßnahmen, aber noch keine Sanktionen gegen Russland. So will die Schweiz Umgehungsgeschäfte aus der EU verhindern. Keine israelischen Soldaten mehr im Gazastreifen. Jetzt soll eine Lösung mit der Hamas ausgehandelt werden. Kurz vor der Präsidentenwahl in der Türkei, Regierungschef Erdogan lässt Dutzende Polizisten verhaften, die ihn ausspioniert haben sollen. Das Wetter ziemlich sonnig in den Voralpen und Alpen, lokale Schauer 25 bis 28 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Die Schweiz weitet ihre Maßnahmen gegen Russland im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise aus. Sie reagiert damit auf die letzte Woche beschlossenen erweiterten Sanktionen der EU und der USA gegen Russland. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Schweiz übernimmt die neuesten Sanktionen der EU und der USA bis auf Weiteres nicht. Aber sie sorgt dafür, dass diese nicht über den Schweizer Finanzplatz umgangen werden können. So hat das Wirtschaftsdepartement heute Maßnahmen verschärft, die der Bundesrat bereits Anfang April ergriffen hatte. Die Liste mit Personen und Firmen aus Russland, mit denen Schweizer Finanzgesellschaften keine neuen Geschäftsbeziehungen eingehen dürfen, ist um 26 Personen und 18 Unternehmen erweitert worden. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO erklärt, habe man 1:1 die Namen von russischen Staatsbürgern und Unternehmen übernommen, die letzte Woche von der EU neu mit Finanzsanktionen belegt worden sind. Bestehende Geschäftsbeziehungen fallen nicht unter das Verbot. Sie müssen allerdings dem SECO gemeldet werden. Die neuen Maßnahmen treten heute Abend um 18 Uhr in Kraft.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus ist mir jetzt direkt zugeschaltet. Das, was das Volkswirtschaftsdepartement beschlossen hat, klingt nicht nach scharfen Maßnahmen. Täuscht der Eindruck?
Nein, der täuscht nicht. Vorläufig bleibt die Schweiz auf ihrem bisherigen Pfad, eben Sanktionen nein, aber alles tun, damit diese Sanktionen nicht über die Schweiz umgangen werden können. Die neuesten Anpassungen haben zum Zweck, dass die betroffenen Firmen, Personen oder auch Organisationen ihre Gelder nicht einfach auf Schweizer Bankkonten umleiten können.
Kann man davon ausgehen, dass sich die Schweiz in Sanktionen der EU und der USA doch noch anschließen wird?
Das wird man frühestens nächste Woche wissen. Am 13. August trifft sich der Bundesrat zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Da sind die internationalen Sanktionen gegen Russland ein Thema. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat allerdings am Wochenende bereits durchblicken lassen, dass der Bundesrat bei seiner bisherigen Haltung bleiben dürfte, sich den Sanktionen eben nicht anzuschließen. Schweizer Banken und Firmen sind allerdings bereits von sich aus sehr zurückhaltend geworden bei Geschäften mit Russland, um eben nicht international unter Druck zu geraten.
Sie sagen es, die Schweiz steht aber bereits unter Druck, vor allem aus Deutschland, dass sie die Sanktionen der EU mitträgt. Kann sie da überhaupt weiterhin abseits stehen?
Es sind bisher nur vereinzelte Stimmen, die ein Mitmachen der Schweiz fordern. Der deutsche Außenminister Walter Steinmeier zum Beispiel hat in den letzten Wochen wiederholt die positive Rolle der Schweiz im Ukraine-Konflikt betont. Unser Land hat ja zurzeit den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Und in dieser Funktion ist Bundespräsident Didier Burkhalter sehr aktiv und das wird international geschätzt.
Philipp Burkhardt, vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen direkt aus dem Bundeshaus. Im Gazastreifen gilt seit heute eine dreitägige Waffenruhe. Was kommt nach dem Krieg und wie stabilisiert man Gaza? Über Vorschläge dazu reden wir gleich nach den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Israel hat nach eigenen Angaben sämtliche Bodentruppen aus dem Gazastreifen abgezogen. 4 Wochen nach dem Ausbruch des Gazakrieges sollen die Waffen nun für 3 Tage schweigen. Die Waffenruhe hat um 7 Uhr morgens begonnen. Vermittelt worden ist die Feuerpause von Ägypten. Nächster Schritt soll ein Treffen zwischen Delegationen aus Israel und dem Gazastreifen sein. Diese sollen in Kairo in direkten Gesprächen eine langfristige Lösung aushandeln. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat erneut zahlreiche Polizisten festnehmen lassen, 5 Tage vor der Präsidentenwahl. Laut Medienberichten gab es Razzien im ganzen Land, bei denen mindestens 33 Beamte festgenommen wurden. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten Erdogan und dessen Führungszirkel ausspioniert. Sie sollen Anhänger des islamischen Predigers Gülen sein und die staatlichen Institutionen unterwandern. Ministerpräsident Erdogan strebt am Sonntag die Wahl zum Staatspräsidenten an. Seine politischen Gegner werfen ihm und seiner Führungsriege Korruption vor. Die beliebtesten Vornamen von Neugeborenen im vergangenen Jahr stehen fest. In der Deutschschweiz führte bei den Mädchen Mia die Liste an, vor Alina und Sarah. Bei den Knaben machte Noah das Rennen vor Leon und Luca. Im vergangenen Jahr erblickten in der Schweiz über 40.000 Mädchen das Licht der Welt und knapp 43.000 Knaben. In Japan hat sich der Mitautor einer umstrittenen Stammzellenstudie das Leben genommen. Er gehörte zu einer Forschergruppe, die nach eigenen Angaben eine neue Methode zur Verjüngung von Zellen mit Säure entwickelt hatte. Die Studie wurde im renommierten Fachmagazin Nature veröffentlicht. Nach Zweifeln unter Wissenschaftlern kündigte das entsprechende Forschungsinstitut an, dass eine beteiligte Wissenschaftlerin ihre Forschungspapiere zurückziehen werde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.380 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.21,67 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,86 Rappen. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne. In den Voralpen und Alpen gibt es noch lokale Schauer. Morgen ist es sonnig, am Nachmittag ziehen hohe Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen im Norden um 25 und im Süden 28 Grad.
Info 3 Mittag.
Seit heute früh also schweigen in Gaza die Waffen. Israel meldet den vollständigen Abzug seiner Bodentruppen. Bloß das Blutvergießen kann jederzeit erneut beginnen, in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten. Nötig wären Maßnahmen, die zumindest eine dauerhafte Stabilisierung brächten, etwa internationale Friedenstruppen oder ausländische Grenzwachtkorps als Puffer. Entsprechende Vorschläge gibt es. Fredrik Steiger.
Lanciert hat der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier seine Idee in der Welt am Sonntag und erregte damit einiges Aufsehen.
Der Status quo, das zeigen die immer wiederkehrenden militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, ist nicht haltbar,
schrieb er. Steinmeier möchte die israelisch-palästinensische Grenze zu Gaza öffnen und international kontrollieren lassen, und zwar durch eine Grenzmission der Europäischen Union. Und Israels Außenminister Avigdor Lieberman, ein rechter Hardliner, erwägt eine Verwaltung des Gazastreifens durch die UNO. Im Kosovo und in Osttimor habe das ganz gut funktioniert. Der Vorschlag kommt überraschend, da Israels Vertrauen in die UNO seit langem gering ist, wie UNO-Botschafter Ron Prosor eben erst deutlich machte.
We've gone tired of the vilification and the demonization of the only democracy in the Middle East.
Andauernd und einseitig kritisiere die UNO sein Land. Doch die Vorstöße zielen in die richtige Richtung. Das Problem ist die Realisierbarkeit. Vor allem, wer würde solche Blauhelmsoldaten oder Grenztruppen stellen? Viele Israelis erachten ohnehin seit langem eher eine NATO-Mitgliedschaft als erstrebenswert und als stabilisierend. Laut Shimon Peres, bis vor wenigen Tagen Israels Präsident, fühlt man sich jetzt schon als Teil der NATO, ohne Mitglied zu sein.
We feel part of NATO, so we are not a member of NATO.
Der hochrangige NATO-Funktionär James Apaturai schließt jedoch eine israelische Allianzmitgliedschaft kategorisch aus.
NATO is only open for membership to European democracies. And Israel is a democracy.
Nur europäische Länder könnten Mitglied werden. Und Länder mit Territorialkonflikten will man ohnehin nicht. Was für die Ukraine und Georgien gilt, gilt auch für Israel. Klar ist, NATO-Truppen rund um Gaza sind also zurzeit völlig unrealistisch. Und UNO-Blauhelme oder EU-Grenzwächter zur Schaffung einer stabilisierenden Pufferzone müssten wegen der Sensibilität und Intensität des Konflikts bestens qualifiziert, großzügig dotiert und mit einem robusten Mandat ausgestattet sein. Wer wie Steinmeier und andere ein internationales Engagement ausgerechnet in diesem extrem vertrackten Konflikt möchte, muss noch viel Lobbyarbeit leisten.
Info 3 Mittag.
Die schlechte Nachricht. Ebola verbreitet sich weiter und ist jetzt im bevölkerungsreichsten Land Afrikas angekommen, in Nigeria. Die gute Nachricht, immer mehr Menschen überleben. Während anfangs eine von 10 Erkrankten überlebte, sind es heute 3 von 10. Doch schon zeigt sich ein neues Problem. Wer als gesund gilt, kann andere weiterhin anstecken über ungeschützten Geschlechtsverkehr. Monika Oetli und Anna Lemmenmeier berichten.
Dank den Informationskampagnen durch die Behörden und die Hilfsorganisationen im Feld wissen immer mehr Menschen, Ebola wird durch Körperflüssigkeiten übertragen, durch Blut etwa, Speichel oder Urin. Wer sich mit dem Virus ansteckt, muss jeden Kontakt zu anderen Menschen vermeiden. Wer dann nach 21 Tagen keine Anzeichen der Krankheit zeigt, ist wieder gesund. Die 21 Tage gelten denn als magische Zahl, die über Leben oder Tod entscheidet. Dabei ist eine andere Zeitdauer mindestens so entscheidend. Nicht 21 Tage, sondern 2 Monate nämlich bleibt das Ebola-Virus im männlichen Sperma aktiv. Eine Zeitbombe, warnt Noemi Schramm, die im Gesundheitsministerium von Sierra Leone arbeitet. Denn der Geschlechtsverkehr sei rege und das ist das Problem. Er findet zum ganz großen Teil ohne Kondome statt.
Einerseits ist Kondome stigmatisiert, also es wird nicht gerne benutzt. Andererseits ist es schwierig erhältlich, gerade auf dem Land. Also ich denke, das ist sehr gefährlich und sehr beunruhigend.
Ebola ist bisher nur wenig erforscht. Auch Therapien oder einen Impfstoff dagegen gibt es nicht. Durch die absolute Isolation der Infizierten und die intensive Betreuung konnten die internationalen Hilfsorganisationen die Sterberate der Ebola-Kranken inzwischen immerhin von 90 auf unter 70% senken. Das heißt, es gibt mehr Überlebende als je zuvor bei einem Ebola-Ausbruch. Das ist für die Patienten zwar eine Riesenchance, für ihre Umgebung dagegen eine große Gefahr. Fadela Scheib von der Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt dies.
Après guérison de la maladie, les hommes peuvent transmettre le virus par le sperme à leur partenaire pendant une période allant jusqu'à 7 semaines.
Tatsächlich habe eine Studie ergeben, dass ein Patient noch bis zu 7 Wochen nach seiner Genesung Ebola via sein Sperma weitergeben könne. Die WHO rät daher den Ebola-Überlebenden, für mindestens 2 Monate keinen ungeschützten Sex zu haben. Doch das ist schwierig in Ländern wie Sierra Leone, wo Kondome einen schlechten Ruf haben. Vielleicht trägt die Angst vor dem schrecklichen Tod durch Ebola nun zu einem Umdenken bei.
Info 3, das Nachrichtenmagazin. Uns gibt's auch im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.